willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Leinwandliebe. Und bevor euch jetzt wundert, warum Sebastian heute ganz anders klingt, können wir gleich zum Anfang sagen, Sebastian ist leider heute nicht dabei. Der hat nämlich Urlaub und den gönnen wir ihm auch vom ganzen Herzen. Mein Name ist Julius Fietzen. Ich bin Redakteur bei Filmstarts und ich war auch schon das ein oder andere Mal zum Podcast zu hören und darf mich heute mal hier so ein bisschen als Moderator versuchen. Und nicht an meiner Seite, aber mir gegenüber quasi im Monitor sitzend ist mein Kollege Markus Trutt. Hallo Markus.
Hallöchen, ja, das ist fast genauso gut, auch wenn ich natürlich mich danach sehne, mal wieder Leute direkt in meiner Nähe zu haben, dann kommt das Ding schon am nächsten, glaube ich.
Ja, im Podcast-Studio auch aufzunehmen ist schon auch was, ist schon das Beste, aber wir werden hier auch auf jeden Fall versuchen, ohne Sebastian uns gut zu schlagen und uns heute
es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir strengen uns an.
Das schaffen wir, da bin ich mir sicher. Wir sprechen heute, wenig überraschend, über Tenet. Juhu. Den vielleicht meist erwarteten Film des Monats, auf jeden Fall des Jahres, wahrscheinlich sogar auch. Einfach schon alleine deswegen, weil er halt jetzt, nachdem Mulan auch verschoben wurde, der Film ist, auf den quasi die ganze Welt wartet, weil er halt sozusagen hoffentlich der Startschuss ist, dass man wieder ins Kino gehen kann. Und das ist halt der erste große Film, der jetzt wieder ins Kino kommt. Wir werden in diesem Podcast vorsichtig mit Spoilern sein. Ihr braucht also keine Angst zu haben. Wir sind uns bewusst, dass der Tenet wahrscheinlich jeder so unvorbelastet wie möglich sehen möchte. Und ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen. Wir werden in einem späteren Teil noch ein bisschen mehr auf den Film angehen. Dieser erste Teil des Podcasts ist aber auf jeden Fall erstmal ohne Spoiler.
Genau, wenn es dann tiefer wird, dann kommt auch noch eine große, deutliche Warnung.
Genau. Markus, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Tenet. Fass doch mal kurz zusammen, soweit das ungefähr überhaupt geht, um was es in dem Film geht.
Ja, das ist generell gar nicht so leicht und vor allem ohne Spoiler auch nicht so leicht. Also als erstes natürlich ist es der neue Film von Christopher Nolan, das haben ja wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ich versuche es mal so gut es geht ohne Spoiler und werde mich da aber vor allem eben auf so die offiziellen Infos und das stützen, was aus dem Trailer vorgeht. Da wird die Zusammenfassung wahrscheinlich recht kurz. Aber also im Zentrum steht ein Agent, der von John David Washington gespielt wird. Der bekommt einen streng geheimen Auftrag am Anfang des Films direkt oder ziemlich am Anfang, ohne selbst wirklich viel über den Auftrag zu erfahren, außer dass es um nichts weniger geht, als quasi den Dritten Weltkrieg zu verhindern und das im Grunde das Ende der Welt. Dabei gerät er so immer tiefer in so eine etwas abgefahrenere, nenne ich es mal, Spionagewelt, weil in der die Zeit offenbar nicht ganz so den gängigen Gesetzen folgt, sage ich mal, und sich viele Dinge einfach irgendwie rückwärts zu bewegen scheinen. Vor allem legt er sich dabei aber auch mit so einem skrupellosen Waffenhändler an, der gespielt wird von Kenneth Branagh, und der scheint auch mehr über diese Zeitanomalien, nenne ich es jetzt mal, zu wissen. Und ich glaube, das reicht eigentlich schon. Mehr sollte man nicht unbedingt wissen. Das ist, glaube ich, das, was man sowieso schon mitbekommen hat.
Mehr verraten wir hier nicht. Und mehr verraten ja auch die Trailer, die es gibt, und das offizielle,
ganz genau,
die offiziellen Synopsen zum Film sozusagen nicht. Bevor wir uns jetzt mit Tenet direkt beschäftigen, würde mich noch mal interessieren, wie stehst du denn allgemein zu Christopher Nolan? Also was ist deine Meinung zu ihm und seinen Filmen?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe an sich grundsätzlich eine sehr hohe Meinung von ihm. Also ich bin lange sehr großer Fan gewesen, also tatsächlich auch Filme gemacht, von denen ich sagen würde, dass sie in meinen All-Time-Favorites weit oben sind, also am ehesten wahrscheinlich noch Memento und The Dark Knight. Also an sich großer Fan, es hat etwas, meine Liebe für ihn hat ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, also ich finde, er hat für mich noch nie einen schlechten Film gemacht, also er hat immer noch Filme gemacht, die ich mindestens gut fand. Aber so ein bisschen ist unser Verhältnis doch erkaltet, sage ich mal. Also so ab The Dark Knight Rises, glaube ich, mit dem ich nicht durchweg glücklich war. Interstellar ging dann wieder ein bisschen nach oben, hat mich aber auch nicht so weggeflasht wie viele andere. Und ja, auch mit Dunkirk konnte ich jetzt nicht übermäßig viel anfangen. Also da ging für mich so das ganze Konzept nicht, was er sich dahinter gedacht hat, nicht ganz auch auf. Auch wenn das immer noch ein guter Film ist. Also da hat sich es so ein bisschen abgeflaut, und ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber das konnte er jetzt auf jeden Fall wieder, also meine ganze Leidenschaft für ihn konnte er jetzt mit einem Film wieder voll entfachen.
Das ist doch super. Ja, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. The Dark Knight Rises mag ich auch sehr, auch wenn der, würde ich auch nicht bestreiten, wenn er so seine Fehler hat oder vielleicht einfach so, vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte, um komplett auszureifen. Mhm. Und Interstellar mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Er ist auch einer von meinen Lieblings-Nolan-Filmen eigentlich. Okay, und bei Dunkirk ist so ein bisschen so, dass ich das Konzept zwar sehr gut finde und so auf dem Papier, aber tatsächlich der halt jetzt eben auch nicht, auf jeden Fall nicht mein Lieblings-Nolan ist. Also der ist bestimmt konzeptionell und strukturell und sowas einer von seinen besten. Also so halt, weil der halt einfach auch ein bisschen sozusagen jetzt nicht so dieses Mega-Epos ist, sondern halt einfach ein bisschen fokussierter und ein bisschen sozusagen mit einer klaren Idee und dann halt für seine Verhältnisse relativ kurz. und ja. Trotzdem kann ich jetzt nicht behaupten, dass der mich genauso begeistert hat wie viele von seinen anderen Filmen. Und ja, auch das kann ich jetzt schon mal sagen. Tenet war auf jeden Fall auch wieder einer mit von seinen Besten, würde ich auch sagen. Ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Nolan ist oder ob er auch nur sozusagen unter meinen Top 3 Lieblings-Nolan-Filmen sein. Ich bin auch, also ich glaube, es ist wirklich ein Film, den muss ich auch noch mal sehen, bevor ich mir wirklich ein endgültiges Urteil bilden kann. Und ja. Weil es auch einfach, ich meine, da werden wir später zumindest noch in Ansätzen drauf kommen. Es ist irgendwie ein Film, der, in dem steckt so viel drin und der ist so komplex und so überwältigend, dass man hier wirklich gar nicht einfach alles in jeden Aspekt und jede Nuance gar nicht erfassen und ja. begreifen kann, glaube ich.
Es passiert einfach auch so viel, teilweise eben gleichzeitig und ich verrate jetzt noch nicht so viel, aber teilweise eben gleichzeitig parallel sehr abgefahrene Sachen und ganz genau, also da geht's mir absolut wie dir, also den muss man unbedingt nochmal gucken, aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem jetzt schon darauf festlegen wollen, dass er bei mir in den Top 3 ist, gleich hinter den genannten Memento und Dark Knight, glaube ich, aber so für ein ganz finales Urteil unbedingt nochmal schauen, aber erstmal kann man auf jeden Fall festhalten, dass das lohnt sich definitiv, also es ist echt ein Brett.
Und für ein finales Urteil warten wir natürlich noch bis zum Ende des Podcasts, so wie wir das hier normalerweise machen bei
Lemon. Genau, für das heutige ganz finale Urteil warten wir natürlich bis zum Ende des Podcasts, das ist klar.
Okay, ich glaube, dann sprechen wir hier mal an dieser Stelle unsere große Spoilerwarnung aus. Also für alle, die da draußen zuhören, ab jetzt folgen zumindest leichte Spoiler, keine Angst. Wir werden auch in diesem Teil nicht das Ende verraten. Nicht behaupten, dass irgendwer an irgendeiner Stelle stirbt oder irgendwie sowas. Also ganz, braucht euch keine Sorgen zu machen. Das Einzige, was jetzt hier passiert, ist ungefähr, dass wir sozusagen über einige Szenen aus dem Film sprechen. Ansonsten wäre der Podcast halt an dieser Stelle vorbei und das kann irgendwie auch nicht der Sinn der Übung sein. Das also wir werden so ähnlich wie in unserer Filmstartskritik, die, wenn ihr das hört, natürlich auch schon online ist, auf einige Szenen im Film eingehen, auf einige Aspekte, ein bisschen mehr über die Handlung sprechen, aber halt sozusagen im Prinzip nur das, was handlungstechnisch zumindest, was im ersten Drittel des Films passiert, also was wirklich noch die Ausgangslage des Ganzen ist und,
genau.
Und weitere ihr, Entwicklungen.
Ja, und wenn ihr gar nichts wissen wollt, dann hört einfach hier auf, guckt euch den an, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Also
springt auch mal nach hinten zum Fazit von Markus und mir und wo wir auch nochmal auf die Kritik kurz eingehen.
Ja.
Aber ab diesem Moment nochmal große Spoilerwarnung folgen und also ein paar inhaltliche...
Das sollte jetzt aber reichen.
Ein paar inhaltliche Details. Ja, ich hoffe, da kann uns, glaube ich, niemand einen Vorwurf machen.
Ich denke auch.
Gut, ich glaube, das Wichtigste, was man an dieser Stelle jetzt sagen muss, und das ist tatsächlich in einigen, in den Trailern noch nicht so richtig deutlich geworden ist, dass man tatsächlich nicht nur Gegenstände zurückreisen in der Zeit oder diese Inversion, dass quasi das zentrale Idee oder die zentrale Mechanik in Internet nennt sich Inversion. Das ist halt quasi, genau. Dass sich Dinge und auch Menschen in der Zeit zurückbewegen können.
Genau. In unserer normal laufenden Welt gibt es Dinge und Gegenstände und Menschen, die quasi rückwärts ablaufen.
Ja, und warum das so ist und was da alles genau hintersteckt, werden wir nicht verraten. Was aber zum Beispiel auch in unserer Kritik drin steht und was man durchaus sagen kann, ist, dass irgendwie der Ausgang dieser Inversion und was dahinter steckt, zumindest so in Ansätzen ist, die sind die Menschen in der Zukunft oder die Menschheit in der Zukunft, die
ja.
auf irgendeine Weise versucht zu kommunizieren mit den Menschen in der Gegenwart und so scheint es zumindest womöglich sogar nicht in gutwilliger Absicht, sondern in böswilliger Absicht und quasi eine Art Kriegserklärung.
Ja, das kommt immer wirklich schon relativ früh einfach im Film, dass das quasi der Fall ist. Also das ist jetzt wirklich auch noch nicht viel vorweggenommen, das stimmt. Ja, und what the fuck ist, glaube ich, am ehesten noch mein Urteil zu dem Ganzen. Also das war... Also um da nochmal jetzt ein bisschen tiefer reinzugehen, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir im Grunde begeistert waren, aber ich habe sowas in der Art einfach noch nie gesehen. es hatte sich in den Trailern schon angedeutet, aber was Nolan dann da wirklich draus macht und da abfeuert, das ist echt sowas von abgefahren. Also ich weiß nicht, wie, ja, wir können ja einfach schon, wir machen es ja jetzt ein bisschen detaillierter, oder? Also, dass dann wirklich im Dinge einfach in einer Szene gleichzeitig nach vorne und rückwärts ablaufen. Also ich würde dann, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zu dolle Sprünge schon mache, aber einfach auch in den einen ersten großen Kampf da gehen würde. Also das ist so abgefahren, dass zwei Menschen miteinander kämpfen, von denen der eine vorwärts abläuft normal in der Zeit und der andere rückwärts. Sorgt nicht nur für, glaube ich, den weirdesten Filmkampf, den ich je gesehen habe.
Aber alles, halt eben auch einen der besten tatsächlich.
Ja, weil es wirklich so mega ungelenk einfach aussieht dadurch. Also so verrückt, wie man sich das vorstellt, so ist es einfach wirklich. Und tatsächlich aber einen den besten und abgefahrensten. Und solche Szenen gibt es eben zuhauf in dem Film dann. Und ich saß da wirklich mit offenem Mund die ganze Zeit da. Also ich konnte nicht fassen, was da passiert. Ich habe es einfach, also erstmal überhaupt das zu begreifen, was da passiert, ist auch wirklich nicht so leicht. Wenn man sich das in seinem Kopf mit seinem normalen Zeitverständnis einfach nicht so richtig vorstellen kann. Aber es war trotzdem einfach, es hat mich einfach wirklich von Anfang bis Ende gepackt dadurch auch.
Ja, also ich denke, man kann ohne Übertreibung sagen, dass der Film bestimmt für einige rauchende Köpfe sorgen wird und bestimmt auch für die ein oder andere das ein oder andere Essay im Internet oder irgendwie Meinungstexte, Videos bei YouTube, Erklärungen, was auch immer. Sicherlich auch einige Leute, die Kritik äußern werden, weil das auch dagegen ist ja gerade Nolan und die eigentlich so, gilt nicht nur für Nolan, sondern für jeden, so je populärer ein Film ist, desto lauter werden natürlich auch die Stimmen, die sozusagen das nicht gut finden werden. Aber ich schließe mich da dir auf jeden Fall auch an, Markus. Also ich war auch völlig überwältigt und völlig begeistert und gleichzeitig ist es halt auch nicht so, dass man quasi direkt mit voller Wucht gegen den Kopf gehauen wird, sondern was ich tatsächlich hier echt gut fand, ist, dass es dass man quasi mitsamt dem Protagonisten, der auch im ganzen Film nur Protagonist heißt, ziemlich sachte rangeführt wird. Also das steigert sich quasi, steigert sich wirklich nach und halt exponentiell der Wahnsinn sozusagen. Also es fängt so an mit so einer recht harmlosen Szene, dass wie er halt sozusagen mit einer Pistole auf eine Wand schießt und dann die Kugel quasi aber nicht abschießt.
War im Trailer auch schon,
war auch schon im Trailer zu sehen, sondern halt einfängt. Und von da an steigert sich diese ganze Inversionsmechanik und die Verwendung davon immer weiter und immer weiter. Und wie, in welche Richtung jetzt genau und was alles noch passiert, werden wir natürlich nicht verraten.
Ja.
Auch in diesem Teil des Podcasts nicht. Aber man wird dann doch relativ langsam rangeführt. Und was ich gut fand in diesem Fall, was mich ich habe ja auch in der Inception-Podcast-Folge hier von Leinwandliebe mitgesprochen. Und worüber wir da zum Beispiel gesprochen haben, ist, dass halt gerade bei so einem Film wie Inception schon auffällt, vor allem wenn man ihn mehrmals gesehen hat und wenn man nicht mehr die ganze Zeit komplett überwältigt und mitgerissen ist im Kino, dann es gibt schon viele Erklärszenen, wo halt irgendwie, es gibt eine ganze Figur, Ariadne von Ellen Page gespielt, die halt quasi nur dafür da ist, als Symbol oder als Stellvertreterin des Publikums zu agieren, der halt sozusagen alles erklärt wird. Das ist auch völlig legitim, das geht auch nicht anders bei dem Film in dieser Größenordnung, der so ein abgefahrenes Konzept hat. Und hier ist es tatsächlich, ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich hatte es hier als ein bisschen eleganter, beziehungsweise einfach auch deutlich weniger.
Voll,
also es gibt dieses Konzept, aber es wird gleich sozusagen auch am Anfang gesagt, versuch gar nicht, das zu verstehen, ist einfach so.
So wäre ist einfach so, genau. Ich wollte darauf auch noch zu sprechen kommen. Das ist ja gerne generell mal so ein Kritikpunkt, der dem Expositions-Nolan vorgeworfen wird, dass er sehr viel Erklärszenen drin hat. Und hier hat er für mich echt mal eine super Balance einfach gefunden. Also er erklärt, wie du eben gerade gesagt hast, das Grundkonzept irgendwie, aber dann entdeckt man wirklich mit dem Protagonisten die Welt und da wird eben wirklich mehr gezeigt, als einfach mit Worten irgendwie erklärt. Also es wird immer mal wieder auf bestimmte Phänomene und Paradoxa, die sich mit dem ganzen Zeitgedöns da ergeben, eingegangen kurz, aber oft wird auch einfach gesagt, ja, im Grunde ist einfach so, ist halt egal, wird weggewischt und dann sieht man eben eher, was passiert, als dass es irgendwie zerredet wird und das ist selbst für Nolan eigentlich mal eine Besonderheit und das dürfte selbst da an dem Punkt seine Kritiker mal ein bisschen zufriedenstellen, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, und es ist halt, er sorgt halt auch einfach für einen viel, viel freieren Film. Wie gesagt, also bei so einem Film wie Inception kommt man nicht drum herum, dass man halt irgendwie an einen ganzen Haufen Informationen und wie funktioniert das alles und was ist der Sinn dahinter und was sind die verschiedenen Mechaniken.
Ja, obwohl auch da bin ich fast der Meinung, also so gerne ich Inception auch mag, dass man da ruhig auch hätte schon mehr zeigen können, als das einfach durch wirklich die diese eine Figur, die das alles so haarklein erklären muss. Und das, also für mich hat Nolan jetzt auch quasi dazugelernt, weil es hätte genauso gut hier eine Figur geben können. Also am Anfang gibt es eben eine Figur, die von Clémence Poésie gespielt wird, die das grundlegende Konzept erklärt. Und wäre er noch in seinen Inception-Tagen, hätte Nolan wahrscheinlich dem noch 10 Minuten reingehängt, dass sie dann halt mit ihm so durch so verschiedene verrückte Zeiträume geht und das,
ja, gut, das ihm so alles erklärt. Also vielleicht ist der Unterschied und vielleicht ist das Gute in diesem Fall, dass hier nicht sozusagen so eine große Gruppe von Figuren gibt, die, also dieses Team von Leonardo DiCaprio und Inception und dann eine Figur, die alles erklärt wird, sondern es ist halt sozusagen, dass das Publikum wirklich gemeinsam mit der einen und eigentlich auch der zentralen Hauptfigur, ich meine, Robert Pattinson spielt quasi eine zweite Hauptfigur, aber es gibt schon die eine klare Hauptfigur, dass man quasi mit der zusammen lernt und dann halt auch alles nach und nach begreift, zumindest soweit das halt beim ersten Kinobesuch möglich
ist. Also es ist auf jeden Fall so, der richtige Weg, und das reicht auch vollkommen aus, um da mitzugehen, ob man wirklich alles begreift, ist die andere Frage, aber das hätte man wahrscheinlich auch nicht mit ausgedehnten Erklärungen vorneweg. Also wie gesagt, das Problem ist eher, viele Sachen einfach zu erfassen, weil man sie so nicht gewohnt ist. Also er fordert eben wirklich so auch die Sehgewohnheiten einfach ein bisschen heraus. Also
absolut, deswegen. Absolut, natürlich. Und ich bin auch nach wie vor völlig baff und sehr gespannt darauf. Ich meine, Nolan ist so jemand, der sich auch tendenziell wenig in die Karten schauen lässt, aber ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es da mal so eine Art Making-of irgendwann gibt, wo halt einfach nur meinetwegen anhand so einer eher auch nicht so ganz so großen Szene oder wie auch immer, aber erklärt
wird,
wie sie das gedreht haben. Also ich meine, was man ja auch zum Beispiel im Trailer gesehen hat, ist diese eine Szene auf so einer Autobahn, wo das eine Auto sich überschlägt und dann hat aber quasi rückwärts wieder auf den Rädern landet.
Muss ja, man während so drumherum sagen. Andere Autos normal vorwärts fahren.
Und da sagt man natürlich der Reflex ist natürlich, ja, irgendwie CGI, haben sie mit Effekten gemacht, alles am Computer entstanden, aber nee, ist halt eben nicht. Also das haben halt tatsächlich auch schon die Filmemacher vorher gesagt und dafür ist halt auch Nolan einfach bekannt, dass er, wenn das irgendwie geht, und das geht tatsächlich ja erstaunlich oft, wenn man halt genug Geld in der Hand hat und genug schlaue Köpfe dahinter versammeln, die sich damit beschäftigen, dann geht das tatsächlich auch einfach tatsächlich praktisch vor Ort am Set mit Explosionen und
ja, genau, ich hätte jetzt keinen, also es gibt wahrscheinlich irgendwelche CGI-Elemente, aber ich habe nichts gesehen. Also ich könnte jetzt nicht an keiner Szene festmachen, wo da jetzt groß CGI war. Ich glaube, Nolan hat auch noch vorher jetzt gesagt, irgendwie, dass das in einer herkömmlichen Rom-Com oder so mehr CGI ist als in seinem Film jetzt. Und das waren offenbar auch keine leeren Worte. Also ich wüsste es echt nicht, an welchen Stellen. Und genau, geht's mir genauso wie dir. Es ging, also während des Films teilweise schon, was einen dann natürlich auch ein bisschen fast rausreißt, aber da hat er mich auch genügend eingenommen, dass ich mich nicht zu oft gefragt habe. Aber vor allem danach, also wie zur Hölle haben sie das alles umgesetzt und das gemacht? Das ist wirklich so eine inszenatorische Meisterleistung. Also ich weiß es einfach nicht und kann es mir nur schwer erklären und höchstens spekulieren. Da würde ich auch zu gern dann echt Making-of sehen in aller Form und die alle aufsaugen.
Wo wir jetzt aber gerade schon von der Action gesprochen haben, es war auch wieder so ein Fall, wo ich wirklich eigentlich von der ersten Minute bei dem Film komplett gebannt war. Also ich meine, es ist sicherlich spielt da auch eine Rolle, dass jetzt halt einfach wirklich der erste große Film war und das halt einfach auch ich habe zwar auch jetzt in der Corona-Zeit war ich mal im Kino und so, aber es gab jetzt halt einfach wirklich lange Zeit keinen Film in dieser Größenordnung. Und dann halt der erste Film, wirklich der erste große nach dieser langen Zwangspause. Und dann halt gleich so ein Ding. Und das ist halt einfach wirklich ein wahnsinniges Erlebnis, auch im großen Leinwand und mit mega Sound und die Musik und alles dröhnt und hämmert auf einen ein. Es ist halt auch einfach wirklich, und das fand ich halt eben auch schon innerer, es kann einfach wirklich fast niemand Action so gut inszenieren wie Nolan. Und das beginnt wirklich in der ersten Szene. Die quasi noch unseren Protagonisten bei seinem eigentlichen Job als CIA-Agent zeigt, also quasi noch bevor diese ganze Inversionssache anfängt. Ja. Und das ist eine so unfassbar gut inszenierte Szene, eine Geiselnahme in der Oper und mit halt auch verschiedenen Parteien, die da agieren und die verschiedene Ziele verfolgen. Und das ist so wuchtig inszeniert mit so viel Schwung und so viel einfach wirklich super. Also, ging es dir auch so?
Ja, voll. Also das stimmt total. Also ich hat ja vor allem gesagt, dass ich durch das ganze Zeitgedöns dann eben so mit offenem Mund da saß. Aber eigentlich stimmt, eigentlich fing es da direkt schon an. Es war wirklich, du hattest es ja gesagt, einfach wuchtig. Das trifft schon sehr gut und einfach so intensiv. Also da kam eben auch so viel zusammen. Nicht nur die Bilder und die Inszenierung an sich, sondern eben wirklich auch das Sounddesign oder die Musik eben. Also ja. Die ja für mich eher fast zum Sounddesign mehr gehört, weil also es ist jetzt nicht unbedingt, wir hatten danach auch kurz, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, es ist ja jetzt mal nicht Hans Zimmer, der für Nolan die Musik macht, sondern der Ludwig Göransson, der unter anderem Black Panther gemacht hat, wo er mir jetzt noch nicht super positiv aufgefallen ist, wenn auch ein bisschen aus dem Marvel-Brei herausstechend bei der Musik. Aber Mandalorian eben auch sehr coole Musik gemacht hat bei der Serie. Und der hat hier die Musik gemacht und es ist aber mehr auch so Soundeffekt, weil es so doll reinhämmert, aber also als Musik an sich, losgelöst vom Film, würde ich es mir glaube ich nicht anhören, aber für den Film selbst ist es, hat so einen großen Effekt und trägt irgendwie noch zu dieser ganzen Wucht bei und das ist echt wirklich, und es ist auch ganz schön, also ich fand es auch, dafür, dass es Nolan typisch, sage ich mal, zumindest die letzten Nolan-Sachen, PG-13 und bei uns jetzt ab 12 ist, auch recht hart dafür. Also dadurch, dass es eben zu wuchtig war, du siehst jetzt kein Blutspritzen oder so, aber es hatte einfach so eine Intensität, dass es auch vollkommen ausreicht. Du musst jetzt keine Gewaltexzesse machen, dass es wirklich irgendwie mitgehst die ganze Zeit.
Genau. Ja klar, es gibt ja auch, abgesehen von reinem Blut und Gedärme fliegen, kann der Brutalität oder eindringliche Gewalt irgendwie auch anders aussehen. Und das ging mir tatsächlich auch so. Also ich würde auch sagen oder direkt unterschreiben, dass das bestimmt einer seiner heftigsten, also das vielleicht trifft es das Wort ganz gut, einer seiner heftigsten Filme ist. Also es geht halt auch um psychologische Gewalt und sowas teilweise. Wenn wir jetzt auch nicht weiter, nicht zu viel verraten oder sowas, aber das, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Und die Musik, so effektiv sie auch ist, um sozusagen den Film zu unterstreichen, aber das ist eine von den wenigen Sachen, die mir wirklich gefehlt hat oder die so ein kleiner Wermutstropfen für mich ist. Also Hans Zimmer hat sicherlich auch nicht nur super geile Soundtracks geschrieben, der hat sich auch viel wiederholt und so. Aber gerade in seiner Zusammenarbeit mit Christopher Nolan hat er wirklich einige fantastische und einfach wahnsinnig eingängige Soundtracks und tolle Soundtracks geschrieben, die für tolle Szenen gesorgt haben. Also ich denke zum Beispiel an den Schluss von Inception mit dem berühmten Stück Time, was dann da läuft, wenn sie quasi nach vollbrachter Inception im Flugzeug wieder aufwachen und so und dann die letzten Filmminuten das begleitet. Ein unfassbar toll und wenn das halt einfach nur, das hätte glaube ich ohne diese Filmmusik und ohne diese ohne Hans Zimmer hätte das nicht dieselbe Wirkung gehabt. Und das hat mir hier tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Aber ich bin auch jemand, der sehr, 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 sehr großen Wert auf Soundtracks legt oder bei denen Soundtracks einfach wahnsinnig gut wirken. Also es gibt ja auch viele Leute, die Soundtracks immer irgendwie egal sind oder die sagen, es war mir viel zu viel, der Soundtrack. Sowas habe ich noch nie gesagt. Also Soundtrack können wir gar nicht gut genug oder gar nicht eindringlich oder wirkungsvoll genug sein. Also
ich bin auch nicht mehr ganz so tief drin im Soundtrack-Game, wie es früher mal war vielleicht. Also da bin ich auch noch mehr hinterher und habe mir eben auch viele geholt und zu Hause gerne noch gehört. Mache ich jetzt auch nicht mehr so oft. Aber wie gesagt, also für mich, dadurch, dass die Funktion halt innerhalb des Films so gut erfüllt ist, finde ich das einfach super passend. Aber ich verstehe deinen Punkt definitiv. Also es ist jetzt kein melodischer Soundtrack, der irgendwie da groß und so besonders so eine emotionale Komponente unterstreicht wie bei Inception da am Ende oder sowas. Das stimmt definitiv.
Eine andere Sache, die ich noch gedacht habe, es ist echt, ich würde fast behaupten, dass das der lustigste Christopher Nolan-Film ist. Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Das ist natürlich bei weitem keine Komödie.
Gag-Feuerwerk, Tenet.
Genau, so quasi The Hangover. Christopher Nolan's Hangover. Oder so. Nein, überhaupt, also gar nicht. Aber auch das ist ja was Nolan gerne vorgeworfen wird, dass er halt irgendwie so ein humorloser und irgendwie fast schon kalter oder irgendwie funktioneller oder was auch immer Filmemacher ist, der halt sozusagen wenig Emotionen als vor und hinter der Kamera sozusagen da an die ganze Sache rangeht. Ja. Und das würde ich auch so nicht unterschreiben. Also es gibt, glaube ich, in jedem Nolan-Film in jüngerer Zeit zumindest auch immer mal so noch so eine Handvoll eingestreute Gags, die halt dann aber auch irgendwie gut funktionieren. Und trotzdem habe ich irgendwie hier, waren wirklich so eine Handvoll Momente, wo ich wirklich im Kino echt losgelacht habe. Also, und jetzt aber nicht so, Also ich bin auch ein großer Marvel-Fan von den Avengers-Filmen und sowas, und mich stört auch dieser Stil meistens nicht, wo halt einfach wirklich viele Szenen ironisch gebrochen werden und so, und halt ständig mag die ganze Handlung und die ganze Film noch so ernst sein, immer trotzdem rumgewitzelt wird. Das ist hier auch auf jeden Fall nicht der Fall, das meine ich auch nicht. Nein. Das ist jetzt nicht Guardians of the Galaxy oder Avengers oder sowas. Aber ja, es gibt trotzdem einfach einige wirklich sehr, sehr gute sehr, sehr gute Humorszenen. Eine, die auch jetzt kein großes Ding ist, deswegen kann ich die jetzt, glaube ich, verraten, gibt zum Beispiel eine Stelle bei dem obligatorischen Auftritt von Michael Caine, der natürlich in jedem Christopher Nolan-Film seit Jahren immer dabei ist. Ist auch noch sehr früh, genau, das ist quasi alles noch im Aufbau, und da spielt er natürlich, Michael Caine spielt natürlich einen britischen Lord oder einen britischen Gentleman jedenfalls, und unser Protagonist ist halt ein amerikanischer, quasi hemdsärmeliger CIA-Agent, der da ankommt und halt sozusagen jetzt aber in der High Society ermitteln muss, bekommt dann von ihm halt also den Tipp, sich doch mal einen anderen Anzug zuzulegen, weil mit dem billigen Anzug, den er da trägt, kommt er also nicht weit, und dann sagt er ihm halt sowas wie von wegen, ihr Briten habt aber nicht das Recht auf oder das Vorrecht auf Snobismus oder sowas, und das ist halt einfach wirklich so ein trockener Humor, und es kommt wirklich an vielen Stellen, und ich glaube, es sind eigentlich alles Szenen mit John David Washington, der halt wirklich auch ganz abgesehen davon ein toller Hauptdarsteller ist, aber halt auch vor allem in den Action-Szenen und in den dramatischen Szenen, aber halt eben auch in den humorvollen Szenen mit seinem trockenen Humor, echt.
Ja, ich würde das mit dem, ich weiß nicht, ob ich das, also für Christopher Nolan bedeutet es wahrscheinlich wirklich nicht so viel, wenn man sagt, das ist der lustigste Film, ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich das unterstreichen würde, aber also du hast es ja schon gesagt, mit Einschränkungen, man soll da jetzt nicht einen falschen Eindruck gewinnen, aber es stimmt definitiv, es sind echt so ein paar Einschübe, Gags, fast sogar One-Liner teilweise, die einfach auch sitzen und die super passen in das ganze Setting. Und die John David Washington eben auch super vermittelt. Und ich glaube, Robert Pattinson hat aber auch so ein paar Sachen, wo ich auch immer so einen schönen Charme dabei. Also der Cast ist sowieso so echt super. Also für mich, das wollte ich vorhin kurz schon mal ansprechen, als ich so auf die Gewalt und Wucht, und du hattest kurz was von psychologischer Gewalt erwähnt. Also am ehesten sticht aber tatsächlich für mich wahrscheinlich noch Kenneth Branagh aus dem Cast heraus. Also da war ich selber ein bisschen baff auch, weil er ist so, dass er so fies spielen kann, er hat schon öfter mal Bösewichte gespielt, aber dass er wirklich so ein fieses Arschloch sein kann, ist echt, fand ich echt bedrohlich. Also er ist manchmal, er hat auch wieder einen russischen Akzent und so, also manchmal ist es so ein bisschen fast an der Grenze zur Karikatur, aber er kriegt irgendwie immer noch so den Bogen, dass ich es wirklich bedrohlich und angsteinflößend fand, und er,
also ja, ich bin nicht ganz so, also ich bin, habe jetzt auch da noch keine endgültige Meinung zu, aber mir war es, was du gerade eben gesagt hast mit den Momenten, die an der Karikatur, an der Karikatur grenzen, das war mir schon fast ein bisschen zu drüber teilweise, und auch dieser russische
Akzent immer noch gerade so, hat den Bogen noch gerade so gekriegt, da dachte ich immer so, jetzt hör jetzt auf, und dann hat er aufgehört, na gut.
Ja, also ich meine, es gibt dann so, er hat dann halt irgendwie er hat auch so ein paar Marotten, also auch das ist sicherlich jetzt kein großer Spoiler, er läuft halt mit so einem Pulsmesser rum, und quasi nachdem er jetzt irgendwie gerade jemanden zusammengeprügelt hat, dann guckt er immer auf seinen Puls und sagt, ah, okay, mein Puls ist nicht so hoch, und das ist irgendwie so fast so ein bisschen so,
das finde ich alles bisschen, noch im Rahmen.
Nee, ich weiß nicht, also das war vor allem, was ich auch echt gedacht habe, ist das erste Mal, dass es bei Nolan so einen glasklaren Bösewicht gibt? Also jetzt mal abgesehen vielleicht vom Joker in The Dark Knight, wobei selbst der Joker ist noch weniger glasklarer Bösewicht als Kenneth Branagh in Tenet. Also so richtig.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Nazis in Dunkirk.
Ja, gut.
die bleiben ja relativ gesichtslos, glaube ich.
Ja, eben. Aber ich meine,
ich weiß nicht, Bane in Dark Knight Rises vielleicht.
Ja, aber auch, ich meine, selbst diese Comic-Bösewichte in den drei Comic-Filmen, die sind halt immer noch, die sind halt irgendwie noch nuancenreicher oder facettenreicher als Kenneth Branagh in der
Sentenz. Es war schon eher ein klassischerer Bond-Bösewicht. Man merkt ja sowieso gerne mal, dass das Nolan schon auch irgendwie so ein Fable hat für Bond und gerne mal so seine eigenen etwas ausgefalleneren Bond-Geschichten macht, und das stimmt schon, es geht schon in so eine Richtung, es ist eher so ein klassischerer, straighter Bösewicht, aber er hat mir echt gefallen, gerade wegen Kenneth Branagh. Und es stimmt, dass der Cast generell super ist und alle irgendwie eine Präsenz haben und Charme, und das reicht teilweise schon aus, aber die agieren dann doch relativ zurückgenommen, also finde ich. Und Kenneth Branagh geht halt dann doch ein bisschen ans Aussicht raus, aber ohne, dass es jetzt irgendwie völlig deplatziert wirkt und dass es trotzdem noch zum Rest passt, und das hat mir irgendwie gefallen. Ja, aber bei den anderen stimmt's auch eben. John David Washington, der macht irgendwie nicht so, also ich war ein bisschen schockiert fast am Anfang, weil wie gesagt, ich war völlig geplättet von dem, was da passiert, und er sagt einmal, ich glaube, seine krasseste Reaktion darauf ist einmal, wow. Und das hatte ich so ein bisschen, okay, guckst du auch, was da passiert? Also er ist halt einfach relativ gelassen die ganze Zeit, aber er ist eben trotzdem einfach, hat so eine Ausstrahlung und so eine Präsenz und schafft eben auch mit so kleiner Mimik und kleinen Gesten oder eben auch so ein bisschen Humor eingestreut und so, schafft er eben da wirklich auch trotzdem so einnehmend zu sein, dass man mit der Figur mitfiebert, auch wenn da jetzt gar nicht an ihr gar nicht so viel Fleisch dran ist, sage ich mal, an der Figur.
Ja, es ist, glaube ich, einfach wirklich ein wahnsinnig professioneller und einfach sehr, sehr gut in seinem Job ein Agent oder Spion oder was weiß ich, weltenrettender Held, der einfach einfach wirklich quasi sehr gut ist und in dem, was er tut und halt eben deswegen auch da mit ein bisschen Stirnrunzeln und irgendwie ein bisschen sozusagen nicht auf seinem bekannten und gewohnten Terrain, aber halt eben trotzdem einfach sehr schnell sich da zurechtfindet sozusagen.
Ja. Genau,
Und du hast jetzt von Robert Pattinson schon angesprochen, zu dem wollte ich auf jeden Fall auch noch wenigstens ein paar Worte verlieren, weil er hat eben auch hier eine wirklich super, super gute Performance und halt auch einfach so einer ganz interessanten Mischung halt eben irgendwie so teilweise so fast so ein bisschen schnodderig, also so vor allem auch in so seinem Auftreten, also so wie die Figur auch aussieht, die Garderobe so ein bisschen so zerfleddert und irgendwie so ein bisschen so wie so ein Dandy so ein bisschen, aber halt alles so ein bisschen schäbig auch fast schon, die Frisur wie immer so ein bisschen zerdellt und so, aber mit einem wahnsinnigen Charme und halt einfach so kleine humorvolle Gesten und halt einfach im Zusammenspiel auch wahnsinnig gut und sowieso ist ja Robert Pattinson, der wird ja immer noch trotz mittlerweile wahrscheinlich 10 Jahre Abstand zu Twilight immer noch auf diese Rolle beschränkt und da hat er aber genauso wie Kristen Stewart ja auch einfach in den Jahren dazwischen bewiesen, dass die einfach viel, viel, viel mehr können als das und halt wirklich gerade auch Pattinson hat sich halt eben auch komplett freigemacht davon und ist jetzt hier mehr oder weniger wieder in seinem ersten Blockbuster zu sehen. Und es war auf jeden Fall auch eine Rolle und eine Leistung, nachdem ich noch ein bisschen mehr auf The Batman freue, wo er dann die Hauptfigur spielt. Also auch das wird sicherlich noch dauern, bis der Film dann irgendwann draußen ist, bis dann hoffentlich auch die letzten Kritiker zu langsam versiegen. Aber ich habe jetzt, nachdem ich ihn nochmal in so einem Blockbuster, nochmal in so einer Actionrolle gesehen habe, einfach traue ich ihm das noch mehr zu als ohnehin schon.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch gerade Bock ihn, weil er dann doch ein bisschen fast in der zweiten Reihe war. Also er hat eine wichtige Rolle und immer auch gute Szenen, aber John David Washington ist eben der Protagonist. da freue ich mich jetzt auch, ihn mal wirklich in so einem großen Blockbuster wieder in einer Hauptrolle zu sehen und mit dem ganzen Charme, den er da mitbringt. Also da habe ich auch definitiv Bock drauf, gerade danach jetzt.
Ja, gut. Hast du noch was?
Also, ja, der grundsätzlich natürlich ganz viel, steckt halt zu viel drin, aber ich glaube, es sollte erstmal reichen, um unseren Eindruck zu vermitteln. Also wann waren wir drin? Zum Zeitpunkt der Aufnahme vor 2 Tagen oder so. Ich muss immer noch meine Gedanken einfach ein bisschen ordnen in den Film. Also es ist einfach echt so, man ist überfordert, ohne überfordert zu sein. Also es ist irgendwie so eine ganz, ganz interessante Art und Weise, was Nolan da irgendwie vollbracht hat. Also er sagt es ja auch selber, du hattest es ja schon angesprochen, also ich selber zumindest gebe offen zu, dass ich nicht alles da restlos durchdrungen habe, aber es macht trotzdem, man kann trotzdem so weit folgen, dass man echt einfach drinsteckt in den Film und investiert ist. Und das ist eine große Kunst gewesen. Also das habe ich so, glaube ich, noch nicht erlebt.
Steht völlig außer Frage. Ja. Und es ist auf jeden Fall auch ein Film, bei dem ich mich schon auf zukünftige Sichtungen freue. Also ich werde auf jeden Fall, wir haben ihn jetzt beide in der Presseverführung gesehen, also noch lange vor Kinostart oder nicht lange, aber eine Weile vor Kinostart. Und ich werde ihn mir aber auf jeden Fall jetzt auch nochmal anschauen, sobald er dann in den Kinos auch läuft. Einfach weil da auch so viel drinsteckt und so viel es ist halt auch einer von diesen Filmen, den man eigentlich, ich glaube, das haben wir auch beide gesagt, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, den man eigentlich sofort nochmal sehen möchte.
Total.
Einfach sobald man sozusagen von vorne bis hinten weiß, was Sache ist und dann ist halt
Halbwegs weiß.
Ja, oder genau. Aber dass man dann eben den Film nochmal schauen kann mit dem Wissen des kompletten Films im Hinterkopf, dass man dann halt eben auch nochmal sehen kann, wie das alles genau zusammengehört und wie das alles aufgebaut wird und vorbereitet wird und so viele Details, die man natürlich beim ersten Mal überhaupt nicht sehen kann und die ich aber sicher bin, die da auch noch drinstecken und sowas. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon.
Das war wirklich ein typisches Beispiel dafür und das ist bei mir immer ein sehr gutes Zeichen, wenn ich gleich, also direkt nach dem Abspann, am besten noch während des Abspanns, Bock habe, den sofort nochmal zu gucken, obwohl der 2,5 Stunden geht. Also das ist echt. Also.
Ja, aber es sind auch 2,5 Stunden, die wirklich wie im Flug, also
total,
um dieses oft bemühte Sprichwort zu zitieren, aber die halt wirklich wie im Flug vergehen.
Völlig, absolut. Und er lässt ja auch irgendwie keine wirkliche Zeit zum Verschnaufen. Also es gibt natürlich auch, es ist natürlich nicht nur Action, 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 es gibt ruhigere Szenen, aber in denen denkt man noch über Dinge nach oder weiß ich nicht was. Oder das ist eben trotzdem auch so, nimmt einen so ein, dass das dann das auch irgendwie nicht kalt lässt. Und dann geht es dann eben doch schon weiter mit dem nächsten abgefahrenen Zeit-Chisel. Das ist schon geil.
Ja, es ist schon ein wahnsinnig guter Film und halt eben auch ein wahnsinnig, nicht nur überwältigender, sondern halt eben der auch in dem auch wahnsinnig viel drinsteckt und der auch, würde ich behaupten, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, einer von Nolans am besten strukturierten und aufgebauten und halt irgendwie geschriebenen. Also das Drehbuch ist normalerweise jetzt nicht das spannendste Thema, über das man sprechen kann. Und ich kann jetzt hier auch wahrscheinlich gar kein Beispiel nennen, ohne zu viel zu verraten. Aber es gibt dann einfach sehr, sehr viele Momente, die an einer Stelle vorbereitet werden. Und dann kommt man halt später nochmal darauf zurück. Und es gibt es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und es ist halt so, es ist halt einfach wirklich, wirklich große Kunst. Und dann halt eben dann auch noch darauf zu verzichten, diesen typischen Erklärbär-Momente zu haben und dann trotzdem dieses, danach hat man trotzdem das Gefühl, dass man dieses, soweit es irgendwie geht, dieses wahnsinnige, verrückte, innovative Konzept des Films irgendwie trotzdem zumindest einigermaßen begriffen hat. Das ist schon große Kunst.
Auf jeden Fall.
Wir sind auch nicht die Einzigen, die das so sehen. unsere Kritik ist schon online, jetzt wo dieser Podcast erscheint. Wir wollen trotzdem noch mal kurz darauf eingehen und von Christoph Petersen, der heute leider nicht dabei sein kann im Podcast, hat Tenet auch die vollen 5 Sterne bekommen, 5 von 5 Sternen und er schreibt am Schluss, sein Fazit ist ein visuell rauschhaftes und konzeptionell bahnbrechendes Science-Fiction-Meisterwerk auf einem Level mit Inception. Markus, stimmst du dazu?
Dem kann man eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dass ich sagen würde, dass, also mir hat er besser gefallen als Inception, obwohl ich Inception auch sehr mag, aber für mich war das hier einfach noch ein bisschen, bei Inception stört mich ja immer noch so ein wenig, dass es geht um Träume und es ist dafür einfach sehr bodenständig alles und es wird einfach nicht wirklich abgefahren, außer dass man in der Erklärbär-Szene, dass sich mal eine Stadt faltet oder so, später fährt man einen Zug durch eine Straße. Das ist so das, was mich bei Inception stört. Also ich will jetzt nicht Inception irgendwie runtermachen, ganz und gar nicht. Also ich finde, es ist ein großartiger Film, aber er hat seine Möglichkeiten, diese Prämisse und das Konzept hergeben, einfach nicht ausgenutzt. Und das ist bei Tenet, finde ich, anders. Also ich glaube, auch hier geht es mir so, dass ich danach dachte, also das ist so geil aufgebaut und da ergeben sich so viele Möglichkeiten. Ich würde in dem Universum eigentlich gern noch länger bleiben und noch mehr solche geilen Sachen sehen. Aber das, was man dann machen kann, hat Nolan eben auch wirklich, wirklich hier schon sehr krass ausgereizt und das ist schon sehr cool und darum ist er bei mir doch noch ein bisschen weiter über Inception. Aber an sich kann man dem Fazit schon sehr gut zustimmen.
Und wenn du das jetzt in Sterne fassen, Filmstadt Sterne fassen müsstest?
Ja, diese Sterne, ja. Es ist schwierig. Also ich schwanke, glaube ich, auch noch ein bisschen. Also ich hatte mich jetzt zuletzt auf 4,5 festgelegt, was aber vor allem einfach daran liegt, ich gebe generell selten einfach 5. Also 5 ist wirklich für mich alles rundum absolut perfekt und den gebe ich auch oft erst, nachdem ich den Film mehrfach gesehen habe, dann würde ich erstmal 4,5 geben, weil es gibt eben so Kleinigkeiten, also ob du jetzt eben du noch ein bisschen mehr also über die Figuren erfahren könntest oder einfach ein bisschen besseres Gefühl für die Figuren kriegen könntest, also gerade bei der Hauptfigur, obwohl es ja auch so sein soll, dass sie eben so ein bisschen nebulös ist und man gar nicht so tief drauf eingeht und das auch nicht nötig ist, um bei dem Film mitzugeben, aber das wären halt so Kleinigkeiten, wo es bei mir vielleicht nicht ganz reicht zu den vollen 5 Sternen. Deswegen wäre ich wahrscheinlich erstmal bei 4,5 und ist aber auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass beim nochmaligen Schauen dann 5 draus werden. Also es ist auf jeden Fall ein Ausnahmefilm, den man unbedingt gesehen haben sollte.
Da kann ich eigentlich nicht viel hinzufügen. Also ich glaube, ich würde mich jetzt vorerst auch bei 4,5 erstmal platzieren, aber definitiv auch mit der Option, da noch höher zu gehen. Also ich kann dir eigentlich fast in jedem Punkt nur zustimmen. Also es gibt halt auch, ich habe halt auch so 2, 3 kleinere Kritikpünktchen und irgendwie hat mir halt dann eben noch so die, der Gänsehautmoment gefehlt oder das finale Quäntchen, das kleine bisschen letzte Stückchen irgendwas, was auch immer.
Ja, kann man ja. oft gar nicht so aber ganz greifen, aber genau, dann, so geht's mir.
Ihr habt das auch schon ein paar Mal gemerkt, also das ist dann auch, wo man spätestens beim zweiten Schauen dann halt irgendwie vielleicht dann merkt, okay, nee, ganz ehrlich, doch, von Sterne. Also das halte ich hier auch für keinesfalls ausgeschlossen.
Ja.
So, okay, ja, bevor wir dann zur zweiten Hälfte unseres Podcasts kommen, in der wir dann über den DC-Fandom sprechen würden, der am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Die große DC-Fanmesse mit unzähligen Panels zu The Batman, zu Justice League, zum Snyder-Cut von Justice League, muss man ja sagen, zu Wonder Woman 2, zu Suicide Squad 2. Noch ein kurzer Aufruf an euch. Wir haben jetzt ja in diesem Podcast versucht, so weit wie möglich auf Spoiler zu verzichten und haben wirklich nur quasi sehr vage drüber gesprochen. Wir haben nur ein paar kleinere Szenen erwähnt, die größtenteils im Anfang stattfinden. Wenn ihr gerne noch mehr zu Tenet wissen, hören wollt, wenn wir uns nochmal richtig, richtig tief eintauchen sollen in die Materie, wenn wir wirklich den Film von vorne bis hinten auseinandernehmen sollen und, weiß nicht, versuchen, alles zu entschlüsseln, Sachen zu erklären, was auch immer.
Boah, das sind aber große Ambitionen.
Ja, red ruhig weiter. Ja, ja. Dann schreibt uns bitte eine E-Mail. Schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de. Einfach mit dem, notfalls einfach nur mit dem Begriff Tenet Podcast oder Tenet Spoiler Podcast vielleicht, damit wir wissen, was Sache ist. Schreibt uns aber auch gerne eure Interpretationsansätze, sobald ihr den Film gesehen habt. Schreibt uns, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Oder irgendwelche anderen Gedankenanstöße, irgendwas, worüber wir eurer Meinung nach bei Tenet sprechen müssen, wenn ihr das für eine gute Idee haltet, an leinwandliebe@filmstarts.de.
Ganz genau.
Okay, Markus, und dann würde ich sagen, wir hören uns gleich nach einer kurzen Pause wieder. Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast zu Tenet und zum DC-Fandom. Und nachdem wir jetzt uns ausführlich, so zumindest so ausführlich wie es geht, ohne allzu viel zu spoilern, über Tenet unterhalten haben, wollen wir jetzt in dieser zweiten Hälfte nochmal auf den DC-Fandom zurückschauen. Und Markus, gleich die erste Frage. Warst du live dabei? Hast du Veranstaltungen gesehen?
Mehr oder weniger. Also es war eigentlich der Plan, dass ich es mache. Ich hatte dann leider doch keine Zeit, das alles live zu schauen. Ich habe dann, haben die Sachen ja direkt nochmal wiederholt. Ich habe dann am nächsten Tag
Sogar zweimal, glaube ich, alles wiederholt.
Das kann gut sein. Ich habe dann am nächsten Tag ein paar Sachen direkt dann halb live quasi gesehen, wie das Batman-Panel zum Beispiel. Aber die wichtigsten Videos und Trailer habe ich mir natürlich nachträglich noch angeschaut, teilweise ja, auch mehrfach. Und wo ich es noch finden konnte, auch ein paar Auszüge von den Interviews noch. Aber das ist ja, das bietet DC ja nachträglich ein bisschen schwierig offiziell an. Also das ich glaube,
Ich glaube, sie haben einzelne Panels irgendwie was von Wonder Woman oder so, oder nee, den Zack Snyder.
Genau, HBO Max hat den Snyder Cut Panel veröffentlicht, weil der Film ja auch da dann rauskommt, aber sonst ist es offiziell schwierig zu finden, ja, und die anderen Sachen tauchen mal auf und verschwinden mal wieder, aber wie gesagt, die wichtigsten Sachen habe ich hoffentlich mitgenommen. Und du warst ja voll dabei,
ich war,
oder?
Ich war zumindest bis nachts um 12, nee, bis um 1, glaube ich, sogar live dabei. Das Batman-Panel, muss ich gestehen, zu meiner Schande, habe ich auch nicht live geschaut. Oh, also was heißt live? Live war es ja sowieso nicht. Es war ja alles vorher aufgezeichnet, ja, und sozusagen dann wurde dann halt einfach dreimal abgespielt. Aber habe ich das Batman-Panel, weil das halt nachts um 2:30 bei uns war.
Du als unser DC-Experte, ja? Also,
ja, Asche auf mein Haupt. Ja. Ja, aber wie fandest du denn die ganze Sache? Wie fandest du das so als digitales Event oder als Online-Fanmesse oder?
Also die Sache an sich, die Idee an sich, finde ich erstmal cool eigentlich. Also dass man so geballt zu wirklich vielen Sachen, die auf die Leute und ich auch unter anderem zumindest, da kommen wir gleich noch zu sprechen, wirklich wirklich sehnsüchtig erwarten, so geballt viele Informationen bekommt oder zumindest ein paar Informationen. Ja, die Umsetzung war so ein bisschen, ich weiß nicht, also.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also es schwankte so. Technisch war es ein bisschen schwierig, sah halt nicht wirklich schön aus, aber ich meine, die wollten irgendwie so eine virtuelle Umgebung, kann man ja irgendwie verstehen, dass es irgendwie gestalten war, und ich fand, das sah alles nicht so schön aus. Ich dachte, da kann Warner oder DC ein bisschen mehr reinstecken vielleicht. Und ja, Moderation hat halt auch sehr geschwankt, was ich so mitbekommen habe.
Ja, so das Drumherum war ein bisschen das Problem, das fand ich auch. Also die Panels an sich waren eigentlich durch die Bank ziemlich cool.
Ja.
Ich hatte so ein paar Probleme mit den Fanfragen, die eingeschickt und zumindest die dann vorgelesen und beantwortet wurden, weil das halt irgendwie häufig halt so, und wie war die Arbeit am Set? Und was war das tollste Erlebnis? Ja. Und so, das waren halt so die trivialen Fragen, die, wo man halt irgendwie, wenn man jetzt so als Fan, wie wir ja beide irgendwie auch sind, halt eigentlich sehnsüchtig auf handfeste Informationen wartet, ja. Und dann halt wünscht man sich dann irgendwie doch eher eine bisschen konkretere Frage.
Ja, ein bisschen so handfest konnte es dann wahrscheinlich doch nicht werden. Das haben sie wahrscheinlich schön danach auch ausgesucht, dann die Fragen, dass sie die so breit wie möglich beantworten konnten und sich immer über jede Frage gefreut haben.
Natürlich. Ja, aber was war denn dann dein Highlight? Also ich meine, Highlights gab es ja trotzdem mehr als genug, würde ich mal behaupten. Was war dein persönliches Highlight?
Ja, es gab tatsächlich auch ein paar Fällen mehr zu sehen, als ich jetzt gedacht hätte. Also dass man jetzt zum Beispiel schon mehr oder weniger richtig den Trailer zu Batman sieht, obwohl der, es war zwar angedeutet, aber ich war mir trotzdem nicht sicher, wie viel man wirklich sieht. Zumal der ja irgendwie nur ein Viertel gedreht ist bisher, was Matt Reeves ja nochmal gesagt hat.
Genau.
Das gehörte durchaus auch zu den Highlights. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber mein absolutes Highlight, aber das hätte ich vorher, glaube ich, schon sagen können, war halt Suicide Squad. Darauf freue ich mich einfach einfach mit Abstand am meisten. Also was das zu großen Teilen auch an James Gunn liegt. Also ich bin eben großer James Gunn-Fan und gerade auch, also schon seine früheren Sachen, aber gerade auch das, was er jetzt im Comic-Bereich bei Marvel schon gemacht hat mit den Guardians of the Galaxy-Filmen. Und da freue ich mich jetzt umso mehr. Also schon als die Nachricht kam, dass er den Film macht, hat mich das gefreut. Und jetzt, wenn man so ihn und die ganzen Beteiligten darüber sprechen hört, macht das nur noch mehr Lust drauf. Also man hat wirklich das Gefühl, dass er einfach total Bock drauf hat auf die ganze Sache. Und dass es schön durchgeknallt und irre wird. Ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst. Jetzt hat man ja bei dem Panel gesehen, wer alles wen spielt, und das ist wirklich, also es ist ja ein Riesenensemble, und das macht mir so ein bisschen, macht mir so ein bisschen Angst, dass er sich da jetzt nicht übernimmt, um einfach sich selber quasi auch nochmal zu übertreffen und so. aber wenn ich es jemandem zutraue, dass er das irgendwie geleistet bekommt, da was Schönes draus zu zimmern, dann ist das eben James Gunn. Also er hat ja schon bei Guardians eben bewiesen, dass er innerhalb eines Films schon ein Team aufbauen kann, mit dem man sofort irgendwie mitfiebert die ganze Zeit und die alle irgendwie sympathisch sind. Jetzt sind zwar viele Figuren, ein paar davon kennen wir aber auch schon und so. Da denke ich, wenn das jemand kann, dann eher. Und dann hoffe ich einfach, dass es ein bisschen mehr auch ist, als die ganze Zeit irgendwie krach, bumm, wie er teilweise schon angedeutet hat, wie er selber angedeutet hat, wie viele Explosionen es gibt. Und ich glaube, die Tagline auf dem ersten Poster, da steht einfach nur Boom. Da steht James Gunn Film und darunter steht Boom. Ich meine, das ist
ziemlich cool,
ist schon witzig, aber ich hoffe einfach, dass der Film dann doch auch noch ein paar coole Figurenmomente hat. Aber wie gesagt, da vertraue ich James Gunn voll und ganz.
Also das Team ist hier wirklich ziemlich groß, das stimmt. Aber er hat halt, glaube ich, auch schon bei der allerersten Verkündung des Casts, damals noch ohne Figuren, ja schon gesagt, dass wir uns nicht allzu sehr daran gewöhnen sollen, was wahrscheinlich ja bedeuten soll, dass nicht alle die Ereignisse überleben werden, die Ereignisse des Films überleben werden. Also kann ich mir schon auch vorstellen, dass es da dann irgendwann ziemlich ausgedünnt wird, das Team oder so. Und selbst wenn nicht, ich meine, wenn das einer kann, so wie du schon gesagt hast, wenn das einer kann, diese Figuren jonglieren und die trotzdem irgendwie jedem und jeder sein oder ihren Moment zu verschaffen, dann auf jeden Fall James Gunn.
Ja, da bin ich mir auch sicher. Ja, genau, das hatten wir ja jetzt auch nochmal betont, was du gerade angesprochen hast, dass man nicht zu attached sein sollte, also dass da wirklich wahrscheinlich ziemlich schnell Leute das Zeitliche sehen. Und solange es nicht so albern ist wie bei Slipknot im ersten Suicide Squad, der auch groß mit Title Card eingeführt wurde und dann einfach sofort weg ist, ohne dass irgendwas ausgelöst hat. Also solange man irgendwie hier dann dabei noch irgendwas empfindet, wenn jemand relativ früh das Zeitliche segnet, bin ich da auch voll dabei. Also.
Ja. So, und dann hatten wir ja schon über The Batman gesprochen. Ja. Ich glaube, oder hatten wir zumindest schon kurz angesprochen. Ich glaube, der Batman-Trailer war für viele wahrscheinlich das Highlight. Das war ja auch der Schlusspunkt sozusagen des ersten Durchlaufs, wenn man so möchte, vom Fandom. Und ich glaube, ich würde auch fast sagen, dass es mein Highlight war. Also ich habe mich schon vorher durchaus auf The Batman gefreut und auf sozusagen Robert Pattinson als Batman und diese neue Version der Figur und so weiter oder die neue Interpretation, was auch immer Matt Reeves, der Regisseur, dann daraus macht. Und ich hätte nicht gedacht, dass der erste Trailer, dass der so gut wird oder mich so erwischt oder irgendwie so eine Wirkung hat oder sowas. Also irgendwie, es gab ja schon so Bilder vom Set, es gab schon so ein paar erste offizielle Bilder und so, aber so richtig einen Eindruck, glaube ich, hatte noch niemand davon, was das für ein Film wird. Und jetzt zeigt sich halt also, dass es wahrscheinlich sogar noch mehr als Nolan, also die The Dark Knight und Batman Begins und Dark Knight Rises noch, wenn das überhaupt geht, noch realistischer und irgendwie noch düsterer und noch brutaler vielleicht auch und sowas wird. Also
sah halt danach aus.
Wie fandest du den Trailer denn?
Ja, wir am Ende da oder gegen Ende des Trailers, glaube ich, auf den einen Gangster da einprügelt, das wirkte schon ganz schön heftig, ja. Da also gerade für so einen Comic-Blockbuster. Ja, also ich bin da nicht ganz so euphorisch wie du. Also es hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gerissen, der Trailer. Aber er hat mir auf jeden Fall gefallen. Also ich hatte es ja gerade schon kurz angesprochen. Ich war erstmal überhaupt überrascht, dass man schon so viel ordentliches Material vorzuweisen hat, obwohl der Film eben noch nicht so viel gedreht wurde. Ich hatte auch war vorher schon durchaus neugierig auf den Film. Wir hatten ja im Tenet-Teil vorhin auch kurz drüber gesprochen. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Das war auch noch vor dem Trailer und vor dem Fandom. Und da haben wir uns ja auch schon auf Robert Pattinson als Batman gefreut. Und jetzt, wenn man es sieht, auf jeden Fall noch mehr. Also das hat der Trailer definitiv gezeigt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was das nun werden soll. Also es wirkt manchmal noch ein bisschen, man sieht jetzt zwar bis zu den Ansatz und wie du sagst, dass es zumindest düsterer wird, ob es jetzt wirklich realistischer wird als Nolan weiß ich nicht, aber muss man mal schauen. Ich finde es immer noch ein bisschen schwammig. Also auch, das war auch im Interview mit Matt Reeves so ein bisschen komisch, fand ich. Also man merkt, dass er voll begeistert ist für die ganze Geschichte, auf jeden Fall. Aber er hat auch nicht so richtig, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie sich nicht so konkret äußern können, sollen, dürfen, aber er hat nicht so richtig viel zu sagen gehabt, außer sie wollen es irgendwie anders machen, aber es soll irgendwie auch trotzdem natürlich noch Batman sein. Und da weiß ich noch nicht so genau. Aber wenn das wirklich so eine gute, ich sag mal, Serienkiller-Detektiv-Geschichte ist, ich meine, das sah jetzt fast so düster aus, das mutet fast so ein bisschen an wie 7 im DC-Universum oder sowas.
Ja,
oder dass man wirklich irgendwie Hinweisen folgt, die der Riddler da legt, der ja da auch ein geeigneter Bösewicht für ist, dann habe ich definitiv Bock drauf. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher und habe noch so eine Restskepsis, aber das wäre für mich dann auch das nächste Highlight nach Suicide Squad gewesen. Und ich bin mal noch guter Dinge.
Der Riddler ist auch ein gutes Stichwort, weil das ist ja zum Beispiel auch eine Figur, woran sich dieser Ansatz vielleicht so ein bisschen verdeutlichen lässt. Wenn diese maskierte Gestalt, die man dann in dem Trailer sieht, denn der Riddler ist, sehr wahrscheinlich ist er das, er deutet halt irgendwie alles drumherum drauf hin, dann ist es halt wirklich quasi das, ich meine, viel gegenteiliger als Jim Carrey in Batman Forever kann es eigentlich nicht sein. Also korrekt. Jim Carrey in Batman Forever in diesem grünen Strampelanzug mit dem Fragezeichenstock und dem Fragezeichenhut irgendwie rumläuft und irgendwie...
Ey, nichts gegen meinen Jim Carrey.
Nein, ich habe für Batman Forever wirklich auch eine Schwäche.
Ja, du hast vollkommen recht.
Und ich liebe auch Jim Carrey und diesen ganzen überdrehten, spaßigen, albernen Film. Aber es ist so, halt einfach sozusagen, der Gegensatz könnte halt einfach nicht krasser sein. Und dann eben auch das ein sehr interessanter und anderer Batman hier, finde ich. Also und Bruce Wayne, sobald man, also was man von dem gesehen hat, es wirkt halt einfach nochmal komplett anders.
Ja.
Nee, ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das jetzt irgendwie genau die drei Szenen sind, in der halt irgendwie Bruce Wayne ein bisschen runtergekommen aussieht, aber ich finde, der wirkt halt echt so, also es gibt ja immer so verschiedene Interpretationen, oder es gab da so verschiedene Interpretationen bisher. Meistens ist halt aber trotzdem so, dass er bei aller Gebrochenheit und aller, was weiß ich, Düsterheit und der Figur dann trotzdem sozusagen in öffentlichen Auftritten immer noch so ein gewisses Playboy-Image oder sowas, oder zumindest den großen Milliardär quasi raushängen lässt. Und das wirkt hier halt überhaupt nicht, sondern halt einfach wirklich selbst da, wo man bei den Szenen, wo man ihn zivil sieht, irgendwie mit den schmierigen Haaren und dem irgendwie so ein leicht runtergekommenen Look und so, ist schon, also ich bin sehr gespannt, noch viel, viel gespannter als vor dem Trailer auf
jeden Fall. Ja, anders sieht's da aus, um da nochmal ganz kurz anzuknüpfen, mit dieser Serie, die sie noch mit angekündigt haben. Wie heißt die? Gotham PD oder so?
Ja, genau. Central.
Ja, oder so. Also da weiß ich noch nicht so ganz, das wollte ich jetzt noch nur kurz mit erwähnen, der Vollständigkeit halber. Also das klingt, als würden sie einfach Gotham nochmal erzählen, also die Serie Gotham, wo es ja auch schon um die korrupte Polizei ging, bloß eben jetzt bodenständiger und realistischer, wie jetzt eben der Film wird. Und da weiß ich nicht, ob ich mich darauf freuen soll. Aber das war ja auch eher so eine Randnotiz da bei dem Panel, es ging immer um Batman. Aber das wollte ich trotzdem mal mit erwähnt haben. Da weiß ich nicht, ob das sein muss, aber gut.
Grundsätzlich finde ich das eigentlich eine interessante Idee, dass man so verknüpft den großen Kinofilm und dann sozusagen dazu noch eine Serie macht. In diesem Fall wird es ja eine Vorgeschichte sein, die sozusagen, wenn also The Batman im zweiten Jahr von Bruce Wayne als Batman spielt, dann soll ja die Serie im ersten Jahr spielen und sozusagen dann auch schon den ersten Auftritt von Batman quasi so ob er in der Serie erfolgen wird oder nicht, aber zumindest sozusagen die Auswirkungen, was hat es sozusagen, was oder was für Auswirkungen hat es, wenn in Gotham auf einmal so ein selbsternannter Rächer auftaucht und was macht das mit den Polizisten? Könnte ich mir schon vorstellen, kommt dann natürlich aber auch darauf an, wie einfach wie eng das tatsächlich verknüpft ist und wie viel Mühe und wie gut es einfach wird.
Ja, also, Potenzial ist da, aber ich hoffe, die übernehmen sich da nicht, indem sie da irgendwie sich zu viel vornehmen mit der ganzen Geschichte. Aber ich werde mich auch selber erstmal auf The Batman konzentrieren. Ich hoffe, das machen die auch.
Ja, das bestimmt. Ja. Wie fandest du denn den Justice League Trailer, wo wir jetzt schon gerade bei den großen Trailern sind?
Ja, also das wäre jetzt auch schon, glaube ich, also jetzt wäre so der Punkt bei mir, wo jetzt geteilt ist, das waren die Sachen, auf die ich mich freue. Und jetzt kommen die anderen Sachen. Also ich bin da auch ein bisschen, muss ich gestehen, nicht so gern. Ich Zack Snyder tatsächlich auch mag und viele seiner Filme. Das Theater um den Snyder Cut konnte ich nie so ganz nachvollziehen. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass aus diesem Film irgendwie durch ein paar Extraszenen und Umschnitte wirklich was Gutes gemacht werden kann und dass die Leute so große Hoffnungen haben. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Dafür liegen für mich persönlich irgendwie die Probleme des Films dann noch viel tiefer. Also allen voran so eine grundsätzliche Sache. Einfach der ist immer noch dieser Ansatz, den ich einfach ein bisschen merkwürdig fand, dass man damals eben wirklich schnell diese Marvel-Formel kopieren wollte und nicht so behutsam aufgebaut hat und dann einfach diesen riesen Film rausgehauen hat mit allen Helden, für die man noch überhaupt kein Gefühl hatte. Und das ist so ein Grundproblem, das ich auch mit dem Film habe. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein, wenn das alles ein bisschen gereift ist und da hat es jetzt inzwischen auch den Aquaman-Film und weiß ich nicht was, dass das jetzt dadurch besser wird. Ich bin allerdings sehr skeptisch, dass man daraus was machen kann. Darum hat mich jetzt der Trailer auch überhaupt nicht irgendwie von den Socken gehauen. Zumal auch da wieder, also alle haben über Steppenwolf gemeckert und jetzt ist Darkseid da und der sieht genauso crap aus wie Steppenwolf damals.
Ja, vor allem ist das gleich die erste Szene.
Ja, also das dachte ich mir auch so, what?
So toll das vielleicht auch ist für eingeschworene DC-Fans, dass man jetzt sozusagen Darkseid zum ersten Mal auf den, also quasi so, ja, wie so einen gleichen Stellenwert wie so ein Thanos bei Marvel hat, als einer der Oberbösewichte überhaupt, dass man den jetzt endlich zum ersten Mal nicht auf der großen Leinwand, aber wenigstens halt in
bei HBO Max.
Kino, Filmform, was auch immer, zu sehen bekommt. Ja. Ist zwar schön und gut, aber er sah halt eben nicht so richtig geil aus, das stimmt. Ja.
Aber du als Justice League-Fan quasi, wie siehst du das denn?
Ja, also ich kann dir leider bei Darkseid kann ich dir nur zustimmen. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass tatsächlich, es wurde jetzt ja bestätigt, 4 Teile, eine Stunde, also 4 Stunden langer Film ungefähr, oder eine 4 Stunden lange Miniserie, was auch immer. Und dass da genug Zeit ist, um halt so Figuren wie Cyborg oder Flash oder auch Aquaman nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten und denen noch mehr Hintergrundgeschichte zu verpassen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wurde ja im Trailer auch schon gezeigt. Da sind viele, viele Szenen drin, die gedreht wurden von Snyder, die in der Kinofassung nicht drin waren. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass mich der Trailer jetzt restlos begeistert hätte. Also es war eher so einfach interessant und auch so ein bisschen die Vorfreude angeheizt und so und irgendwie war es schön, diese ganzen Szenen nochmal zu sehen. Aber ich habe mir tatsächlich irgendwie einfach noch ein bisschen was Konkreteres vielleicht oder so. Also ich meine, es wird ja gar nicht gesprochen bis auf die letzten 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder sowas. Und das ist dann halt irgendwie jetzt auch nicht die mega geile Szene. Also es war schon, es gab schon so einige coole Momente, wo ich dachte, okay, das bin ich schon gespannt, wie das halt irgendwie in diesem Film, welche Rolle diese Szene dann spielen wird oder und solche Sachen. Aber vor allem ist es, ich glaube, es ist wirklich eher so, dass ich mich jetzt eher einfach so gespannt darauf bin, nicht weil ich jetzt irgendwie den Trailer wahnsinnig gut fand, sondern weil ich einfach jetzt interessiert, ich will einfach mal die ganze Geschichte sehen sozusagen, das Ganze von vorne bis hinten, so wie Snyder sich das vorgestellt hat, dass damit jetzt sozusagen jeder Kritiker überzeugt wird und alle auf einmal selig sich in den Armen liegen. Das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich.
Ja, denn der Rest Neugier ist bei mir auf jeden Fall auch noch da, weil, wie gesagt, allein durch das ganze Theater drumherum und ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, also so ist es auch nicht gemeint, aber die Skepsis ist auf jeden Fall größer als die Neugier. Aber solange sie, ich weiß gar nicht, wie da die Pläne sind, solange sie Henry Cavills hässlichen CGI-Mund nochmal überarbeiten.
Das sind ja alle Szenen, die Joss Whedon gedreht hat.
Ja, aber ich weiß ja nicht, ob davon irgendwie,
Nee, also das hat alles leider auch schon gesagt. Keine einzige Szene, die Whedon gedreht hat.
Das ist schon mal ein großer Pluspunkt in dem Fall. Ja. Definitiv. Okay. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Siehst du, das macht mich doch so ungefähr so ein kleines Mühen neugieriger.
Genau, es gibt also die wirklich die reine Snyder-Vision, ja. ohne später von anderen Regisseuren gedrehte Szenen oder so.
Okay. Ja. Gut, auf den Mund kann ich nämlich gut verzichten und dann schauen.
Ja. Ich glaube, das kann wahrscheinlich jeder. ja, Wonder Woman habe ich noch auf dem Zettel stehen. Wie fandst du da zu Wonder Woman 1984? Nee, doch 84, den Trailer. Wie fandst du den?
Nee. Aber das lag an einem bestimmten Punkt in dem Trailer, aber liegt auch generell an der Sache. Also ich bin auch vom ersten Teil kein Riesenfan. Also ich finde ihn gut. Ich habe den gern geschaut, vor allem in den ersten zwei Dritteln und die Figur an sich und natürlich für die Bedeutung einfach so eine wirklich große weibliche Superheldin, die ihren eigenen Film bekommt. Das war natürlich toll und Gal Gadot spielt es halt auch super. Also sie in der Rolle sehe ich wirklich sehr gern. Leider fand ich den Film entgegen der ganzen Lobeshymnen doch dann relativ 0815, also gerade gegen Ende natürlich, das Finale finde ich ganz, ganz furchtbar beim ersten. Deswegen bin ich generell nicht super gehypt für den zweiten. Also es sah jetzt ganz witzig aus, die ersten Trailer mit dem 80er-Setting und so und keine Ahnung, aber auch der neue Trailer, das sieht eben wirklich aus wie so ganz, ganz herkömmlicher Comicpreis ein bisschen und ganz am Schluss kommt eben auch das, was so meine Befürchtungen zur großen Bösewichtin auch waren. Also wenn dann die Cheetah von Kristen Wiig, die von Kristen Wiig gespielt wird, wirklich zur Cheetah wird, also wirklich so als Raubkatze da rumspringt, dann kriege ich so ein bisschen Cats-Vibes und das sieht leider so albern aus, wie ich befürchtet hatte und das weiß ich nicht. Also da bin ich doch eher nicht so positiv gestimmt, aber auch hier gilt natürlich, ich lasse mich gern überraschen dann beim fertigen Film, aber
vielleicht ist da der Vorteil, dass ich Cats nicht gesehen habe. Vielleicht spare ich mir das.
Das ist generell ein Vorteil für dich jetzt und für dein ganzes Leben auch.
Also ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich mich der zweite Trailer wirklich jetzt begeistert hätte oder sowas. Ich fand den ersten deutlich besser. Mhm. Vielleicht zeigt sich auch da mal wieder, dass so diese ersten Teaser-Trailer einfach häufig doch ausreichen und dass man sozusagen, das war auch einfach so die gelungenere Packung aus Musik und Bildern und Verknüpfung und so ein bisschen halt einfach das ganze Konzept so, aber halt eben nicht mehr verraten und irgendwie war jetzt auch, also richtig viel Neues außer diesem ersten Blick auf Cheetah hatte jetzt halt der neue Trailer dann auch nicht beizutragen. Keine Ahnung. Und
dafür hat sich nicht gelohnt.
ich bin auf jeden Fall, also ich freue mich trotzdem auf Wonder Woman 2, das steht sowieso außer Frage, aber ich glaube, da hat sich jetzt halt durch den neuen Trailer einfach nicht viel dran geändert.
Ja, bei mir ist es eher noch ein bisschen abgeflaut, glaube ich, wie gesagt, aber naja, weiß nicht, ob ich das im Kino mitnehme. Andererseits müssen wir bei der Lage, wenn Sachen wieder ins Kino kommen, eigentlich alles mitnehmen, was ins Kino kommt, natürlich.
Ja, sowieso. Also da wird wahrscheinlich jeder Film noch, der jetzt in den nächsten Monaten in die Kinos kommt, wird davon profitieren, dass es einfach wieder ein Erlebnis ist, überhaupt wieder ins Kino zu kommen.
Definitiv, klar.
Und als letztes habe ich noch Black Adam. Da war ich eigentlich positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft, dass man da jetzt irgendwie noch mehr verrät. Immerhin haben sie ja bestätigt, dass die vier, beziehungsweise den einen wusste man vorher schon, die drei weiteren Helden, gegen die dann der Anti-Held Black Adam antreten muss, also Dr. Fate, Cyclone und Hawkman.
Genau.
Ich kann dir nicht behaupten, dass ich zu diesen Figuren irgendwie ein besonders enges Verhältnis habe, aber ich bin einfach mal gespannt darauf, was Dwayne Johnson da, ich meine, der ist immer sympathisch und der ist halt einfach einer von den letzten großen Stars, die es noch gibt und vor allem scheint er halt wirklich mit Leidenschaft bei der Sache zu sein. Es hat bisher aber noch nicht gereicht, um jetzt irgendwie da einen wirklichen Eindruck von dem Film zu haben, wie das jetzt irgendwie wird oder sowas, keine Ahnung. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Figur so ein bisschen weichgespült wird. Also, dass man irgendwie Black Adam, weil halt Dwayne Johnson sein Saubermann-Image nicht irgendwie ruinieren will oder nicht ankratzen will, dass er halt dann irgendwie den Black Adam, der schon wirklich fies ist teilweise in den Comics und so, halt irgendwie dann ein bisschen zu so einer tragischen Anti-Heldenfigur oder so, fast zu einer Heldenfigur, die halt nur missverstanden ist oder so.
Ja, das wird, glaube ich, leider definitiv passieren, also allein durch Dwayne Johnsons Casting schon. Also generell fällt bei mir Black Adam auch noch zumindest in die Kategorie eher so egal. Also weder positiv noch negativ, da warte ich erstmal ab. Ich finde eigentlich das gerade spannend, wenn eben der Saubermann Dwayne Johnson so mal wirklich einen Anti-Helden oder wirklich einen Fiesling spielen würde, aber es wird wahrscheinlich, wie du sagst, darauf hinauslaufen, dass er dann eben doch ein missverstandener Held und mehr Held als Anti-Held ist dann am Ende. zumindest dann bestimmt gegen Ende des Films und dann weiß ich nicht. Also ich hätte mich jetzt dann noch mehr drauf gefreut, vielleicht passiert es ja trotzdem noch, wie da die Pläne aktuell sind, wenn er dann auf seinen Comic-Erzfeind irgendwann doch noch trifft, irgendwie Shazam noch battelt, weil ich mochte den ersten Shazam eben sehr und wenn die beiden dann zusammentreffen, aber dafür müsste Black Adam ja dann doch irgendwie noch ein bisschen fies sein oder so, ich weiß es nicht genau. Das würde ich mir gerne anschauen, vielleicht hätten sie das gleich für mich persönlich in den ersten Film machen sollen, die hätten ruhig mal mich fragen können. Aber so weiß ich nicht. Also so befürchte ich das, was du gesagt hast, wird auf jeden Fall eintreten und dann ist es für mich nur noch halb so spannend, wenn überhaupt.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man das halt irgendwie noch in Zukunft, also ich glaube, man kann es schon so sagen, dass Dwayne Johnson ziemlich hart angeteasert hat, dass es irgendwann ein Zusammentreffen mit Superman geben wird. Ja. Und ich glaube, also während des Panels auch nochmal wirklich sehr, sehr deutlich irgendwie, ohne natürlich das genauso zu sagen, aber halt so mit großem Augenzwinkern sozusagen. Und ich halte das auch für fast, auch wenn natürlich Shazam und Black Adam eigentlich zusammengehören, dadurch, dass sie denselben Ursprung ihrer Kräfte haben und quasi so zwei Seiten derselben Medaille sind oder so. Ich kann mir aber fast eher vorstellen, dass sie sowas dann wirklich machen, dass man halt Superman, Henry Cavill oder wen auch immer.
Ja, das wäre dann auch die nächste Frage, genau.
Genau. Ja. mit und Black Adam aufeinandertreffen lassen. Es kommt natürlich auch einfach viel darauf an, deswegen kann man da jetzt auch wirklich einfach nur ins Blaue spekulieren, was für einen Tonfall halt Black Adam haben wird, weil Shazam war halt einfach so lustig und so klamaukig und das ist gar nicht, weil ist jetzt gar nicht, weil wenn ich jetzt gar nicht als negativ sehe, soll das jetzt gar nicht gemeint sein. Dass man halt mal schauen muss, ob das dann mit so einem Black Adam zusammenpasst, wenn der halt wirklich irgendwie so eine tragische Figur sein soll. Ich meine, das wird dann halt sonst irgendwann vielleicht einfach ein zu großer Kontrast, wenn man dann diesen lustigen und irgendwie herzlichen Shazam und dann mit diesem düster, zerrissen, tragischen Black Adam aufeinandertreffen lässt. Vielleicht wird aber auch Black Adam irgendwie so einfach auch so ein großer Unterhaltungsblockbuster und dann wäre das halt eben kein Problem.
Ja, bei Dwayne Johnson könnte man sich das vorstellen, aber es klingt ja erstmal eher nicht danach, dass es witzig wird. Und dann hast du vollkommen recht, dann wäre es wirklich ein bisschen schwierig, das zusammenzupacken, weil das klappte schon. Also wenn Shazam ein Problem für mich hatte, dann war es eben auch der Bösewicht, der einfach so, der war ja im Grunde schon ernst und düster und so, aber der wurde natürlich völlig lächerlich gemacht die ganze Zeit durch alles drumherum und deswegen war er auch nicht wirklich spannend und das wäre dann hier natürlich auch ein Problem. Da ist die Superman-Variante vielleicht wahrscheinlich, aber das würde ich mir auch eher angucken, wenn Henry Cavill das macht. Also da müssen sie mir erst wieder einen guten Superman-Darsteller präsentieren, dass ich mich darauf freue. Aber wer weiß, ich meine, Ben Affleck kommt ja auch nochmal als Batman zurück, um da nochmal den Bogen zu vielleicht nochmal kurz The Flash zu erwähnen. Dazu gab es natürlich nichts zu sehen, aber ein bisschen was zu hören, beziehungsweise vorher, vor dem DC-Fandom, gab es ja schon die Bestätigung, dass Ben Affleck zumindest einen kleinen Auftritt haben wird und auch Michael Keaton bestätigt ist als sein Tim Burton Batman. Das war gespannt.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe ja schon mehrmals auch gesagt, auch in diesem Podcast, dass ich ein sehr, sehr großer Fan von Ben Afflecks Batman bin. Ja. Jetzt nicht in jedem seiner Auftritte, also vor allem nicht in den Filmen drumherum, aber seine Rolle und seine der Look der Figur und wie sie so geschrieben und inszeniert wird, fand ich großartig und wie er das gespielt hat. Von daher bin ich dann freue ich mich auch wahnsinnig auf The Flash, allein um diese Abschiedsvorstellung halt dann eben nochmal sehen zu können. Und das Panel von The Flash war auf jeden Fall sehr schnell. Das passt ja aber zur Figur.
Das habe ich ja tatsächlich auch noch gesehen, ja.
Auf der anderen Seite ist das halt eben auch der Film, wo halt, das ist schon bewundernswert, dass sie da überhaupt irgendwas auf die Beine gestellt bekommen haben, weil der ist halt wirklich noch ganz am Anfang. Der wurde jetzt ja gerade erst der Regisseur bekannt gegeben, Andy Muschietti, der die beiden S-Filme gemacht hat, die neuen. Da ist man wahrscheinlich jetzt gerade halt erst dabei, so das ganze Ding sozusagen so in Gang zu bringen und anzuschieben. Und während man halt selbst bei Black Adam halt eben schon viel, viel weiter ist mit der ganzen, hat man ja gesehen, die haben halt ja diese Concept Art und sowas halt gezeigt, so teilweise animiert die Vorgeschichte und sowas, also. Ja, aber war auf jeden Fall trotzdem schön, dass die da halt eben was gezeigt haben. Und es war auch ein lustiges Panel, also das kann man auf jeden Fall auch sagen und, wie gesagt, mit gleich zwei Batman, Michael Keaton und Ben Affleck könnte das auf jeden Fall auch echt was werden.
Ich bin auch sehr gespannt, wenn sie sich da nicht verheben, aber der Ansatz gefällt mir schon mal, das klingt spannend. Mir geht's mit Ben Affleck auch genau wie dir, also die Filme, mochte ich beide, also Batman wie Superman und Justice League eben beide nicht wirklich, aber ihn, das trifft auch viele Figuren tatsächlich auch zu in den Filmen, also das Casting generell und die Ansätze der Figuren finde ich eigentlich spannend und gerade ihn eben auch wirklich toll besetzt. Und da wäre es schön, wenn er sich nochmal irgendwie von seiner besten Seite in einem guten Film zeigen könnte.
Ja, drücken wir ihm den Daumen. Auf jeden Fall. Ja, und ich meine, nicht, dass man sich das irgendwie wünschen würde, dass das mit Covid und dem Coronavirus noch lange weitergeht, aber wenn es so sein sollte, und da sieht es ja leider noch ein bisschen danach aus, dann können wir sich, glaube ich, noch mal ein kleines Fazit zu ziehen. Mhm. Dann dürfen gerne weitere solche Fanmessen so wie der Fandom ablaufen, ja, würde ich sagen. Würdest du dazu stimmen?
Ja, das stimmt. Also, das kam am Anfang ja gar nicht so durch, weil ich gleich ein bisschen rumgebasht habe. Aber aber tatsächlich, ja, also die Gelegenheit an sich, dass sie wirklich das diese Gelegenheit bieten, dass sie das alles, was eben sonst auch gerne in großen Messen eben auch ist und wo Menschen andrangen und Geld bezahlen, so einfach alles so online kostenlos bereitstellen, ist eine super Gelegenheit. Also wenn man wenn das noch ein bisschen ausgereifter wäre, wäre das für die Zeit jetzt, die hoffentlich nicht mehr so lange dauert, eine schöne Variante, um eben wirklich so schöne Informationen zu streuen. Zumal es wirklich auch eben nicht, oder zumindest nicht nur heiße Luft war, sondern eben auch echt was zu zeigen haben. Und das, also insgesamt ist es auf jeden Fall sehr positiv, wie gesagt, wenn man auch an der Präsentation vielleicht noch ein bisschen schrauben kann, aber als Event an sich fand ich echt gut.
Genau. Und das hat eben alleine schon, dass sie halt so viele Informationen und Trailer und sowas im Gepäck hatten und nicht nur halt so ein bisschen so, wir beantworten irgendwelche Fragen und unterhalten uns ein bisschen und dann ist das Panel wieder vorbei. So ein bisschen so war es ja leider bei der Comic-Con at Home, die ja sozusagen die als Ersatz für die große San Diego Comic-Con, die ja normalerweise die Überfanmesse schlechthin ist, wo halt sonst Marvel gerade und Disney halt wahnsinnige Sachen, also letztes Jahr haben sie da ja den ganzen Plan für das Avengers-Universum nach Avengers 4 ja verkündet und sowas. Und dieses Jahr war halt keine Spur davon, ist natürlich auch klar, das war ja sehr kurzfristig alles und hätte ja niemand gedacht, dass das irgendwie so. Aber trotzdem, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man so eine Art von Panel online macht, gerne in Zukunft mehr davon.
Ja, sehe ich auch so.
Wenn euch der DC Fandom auch gut gefallen hat oder eben nicht gut gefallen hat, wenn ihr die Panels auch gesehen habt, wenn ihr euch irgendwie, wenn ihr uns mitteilen wollt, was ihr von dem Batman-Trailer haltet, von dem Justice League-Trailer haltet, von was auch immer, wenn ihr euch auf Black Adam freut mit Dwayne Johnson, schreibt uns an leinwandliebe@filmstarts.de, schreibt uns außerdem gerne Anmerkungen, Kritik, Vorschläge für weitere Themen, für alles, was euch anfällt, an leinwandliebe@filmstarts.de. Und natürlich gibt's aber auch nächste Woche eine neue Folge von Leinwandliebe, dann auch wieder mit Sebastian in gewohnter Form und wahrscheinlich auch wieder mit zwei Gästen dann und nicht nur so wie heute mit Markus und mir.
Wir hoffen aber, ihr wünscht euch Sebastian nicht zu sehr zurück nach unserer Folge. Also ein bisschen natürlich schon, wie wir alle, aber nicht zu sehr, nicht verzweifelt.
Ja, ich hoffe, Markus und ich haben trotzdem waren eine einigermaßen würdige Vertretung. Markus, mir hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Ich danke dir.
Und an euch da draußen, wir hören uns nächste Woche und immer schön ins Kino gehen.
Ganz genau. Tschüss.